mit Thies.
Wenn du das einmal erlebt hast, danach ist die Angst da. Okay. Vorher ist sie nicht da, weil du weißt ja nicht, was das ist. So, und wenn du dann da drin warst, dann steht für dich fest, ich will hier nie wieder rein. Egal, dann sollen sie mich erschießen oder ich gehe über diese Mauer. Und wenn ich dabei sterbe, dann ist es auch so, weil das ich gesagt habe, ist es egal, ich muss hier weg.
Daniel Krause ist ein Ostberliner Original. Er ist Deutschlands bekanntester Tätowierer. Er ist Fernseh-Quereinsteiger. Seit 2011 spielt er eine der Hauptrollen in der Serie Berlin Tag und Nacht. In seinem neuen Buch berichtet er von seinem Leben als Punk in der DDR. Freiheit unterm Ladentisch heißt das. Hallo nach Berlin.
Ja, Mensch, hallo von mir, ja, in eure Richtung.
So, was gab es denn da noch unterm Ladentisch außer Freiheit?
Das ist so ein, es gibt einige Leute, die sagen bei dem Titel, boah, Megatitel, super Titel, und einige können damit gar nichts anfangen. So, das ist halt so, wenn du im Osten groß geworden bist, dann gab es alle guten Sachen nur unterm Ladentisch. Es gab ja offiziell so gut wie gar nichts zu kaufen, obwohl wir Berliner in Ostberlin, wir hatten immer noch im Verhältnis zu vielen kleinen Ortschaften im Süden und im Norden der DDR ganz viele Sachen, wo deswegen wurden wir auch beneidet, aber die guten Sachen, und das fing teilweise wirklich bei Obst, Bananenkram an, bis hin zu einer guten Jeanshose, die gab es nur unterm Ladentisch. Das war dann, wenn du keine Beziehung hattest, gab es gar nichts. Ja.
Und wie schlimm war das eigentlich für dich als Jugendlicher in der Situation?
Also es ist so, dass du wirst ja groß. Eigentlich in einem Elternhaus, es gab viel Liebe, es gab auch viel Streit. Meine Eltern haben sich dann irgendwann scheiden lassen, aber trotzdem gab es halt Liebe. Und die kam, glaube ich, nicht zuletzt auch daher, weil im Osten die Menschen sehr, sehr, sehr eng miteinander zusammen befummelt haben, weil wir haben alle ein geteiltes Leid gehabt. Wir waren alle eingesperrt in diesem Land und deswegen, glaube ich, waren die zwischenmenschlichen Beziehungen ganz andere. Und weil du dann so groß wirst, vermisst du am Anfang auch gar nichts. Also ich kann nicht mal sagen, dass ich so unglücklich war in der DDR, sondern ich hatte meine Familie und ich hatte viele Freunde, die wie Familie waren, und alle wachsen mit derselben hässlichen Hose auf und alle haben kein Obst. Und deswegen ist das dann irgendwann auch nur halb so schlimm. So, weißt du? Und aber je mehr du ranwächst, je mehr du dann im Prinzip dich mit dir selber auseinandersetzt und auch mit den Dingen, die nicht stimmen oder die widersprüchlich sind, das fängt dann in der Schule an, desto mehr spürst du in dir selbst, das stimmt hier nicht, das fühlt sich nicht gut an, und erst dann fängst du an, alles in Frage zu stellen. Aber ja, also von Anfang an war es aber gar nicht so schlimm.
Also alle hatten dieselbe hässliche Hose,
genau,
das ist gut, aber nicht alle hatten dieselbe wunderschöne Aldi-Plastiktüte.
Das stimmt.
Die hatte der Daniel aber.
Die hatte der Daniel. Die ist, wenn man heute sich das anguckt, so eine Aldi-Plastiktüte, das ist doch, also will doch gar keiner geschenkt haben. So, weißt du, meine, wir haben ja sowieso einen ganz anderen Umgang mittlerweile mit Plastiktüten.
Ja, sowieso.
Aber du musst verstehen, alles, was dann aus dem Westen in irgendeiner Form, egal wie hässlich oder wie blöd war, das wusste man ja damals nicht. Eine Aldi-Tüte war was mega Tolles. So, weißt du? Und du kriegst ja erst, nachdem die Mauer gefallen ist, viele Jahre später mit wie dämlich das ist, mit einer Aldi-Tüte rumzulaufen. So, aber es war damals halt auch ein Stück weit Protest. Ich hatte irgendetwas aus dem Osten, und das habe ich zur Schau getragen. Da steckt auch so ein bisschen drin. Guckt mal hier, mich könnt ihr
aus
nicht wegstellen. Aus dem Westen.
Ja.
Guckt mal hier, ich habe was aus dem Westen. Ich habe Kontakt in den Westen. Ihr könnt mich hier nicht anschwindeln. Da steckt ja ganz viel Provokation drin. In so einer kleinen Aldi-Tüte.
Und die Lehrer haben wie reagiert?
Erstmal ist es ja sowieso in einem Schulsystem, wo alles geordnet sein muss. Das heißt, Jungpioniere, Thälmann-Pioniere, das hatte ja alles. Halstücher, Uniformen, Hemden dann. Das war ja schon schlimm. So. Und wenn du dann ausbrichst ein bisschen, wenn du dann auch schon komische Sachen im Unterricht fragst und dann mit so einer Aldi-Tüte kommst, dann wirst du vermerkt. Also du bist dann gleich so, der Typ hat erstens Westkontakt, dann fängt der an zu provozieren. Damit bist du vielleicht am Anfang einer Karriere, die der Staat nicht will. Das heißt, wenn du dann anfängst, über so eine kleine Aldi-Tüte bestimmte Dinge an andere Menschen, deine Schülerfreunde zu transportieren, bist du gefährlich. Dann bist du in der Schule schon jemand, der registriert wird, weil der eben da schon eingestuft wird als vielleicht jemand, der später so viel Einfluss haben könnte auf sein Umfeld, dass wieder gegen diesen Staat arbeitet. Und das könnte gefährlich werden.
Und dann auch noch ein leeres Pionier-Sammelheft.
Ja, da war es ganz vorbei.
Wie sah die denn aus? Was wurde da gesammelt? Abziehbilder auch richtig?
Das waren so kleine Marken. So, die konntest du kaufen, 50 Pfennig, eine Mark. Und du musstest das eigentlich machen, weil ich glaube, das ging denen dabei nicht mehr um dieses Geld, sondern einfach um dieses Bewusstsein zu schaffen, dass du in diesem System funktionierst. Weil du hast dann jeden Monat so und so viel Marken, die müssen da reingeklebt werden. Das wurde immer abgeglichen so und ich glaube, das ist dann auch schon so ein Instrument, die Köpfe zu bewegen oder die Köpfe dahingehend auszurichten, wie das später zu laufen hat. Du hast dir, wie gesagt, deine Uniform anzuziehen, du hast deine Marken einzukleben, du hast das zu machen, was man dir sagt, weil das alle machen und wenn du das nicht machst, dann stimmt mit dir was nicht. Also dann bist du, will jetzt nicht sagen für die Leute hier ein Verrückter oder sowas, sondern du passt nicht in dieses System und ich glaube, das wurde an solchen Dingen dann auch schon bewertet und bemessen.
Und dir war das aber, obwohl da ja ordentlich Druck aufgebaut wird eigentlich, dir war das egal?
Mir war das
völlig egal.
Mir war das
völlig, du hattest auch keine Angst, du warst auch echt angstfrei.
Ja, das ist halt, guck mal, in dem Augenblick, also wo du noch gar nicht so viele schlechte Sachen erlebt hast, ist Angst ja ein relativer Begriff. So, weißt du so, und jetzt baut sich das auf und du merkst in dir, dass du anders bist. Du bist anders als die, die in der Schule jetzt da den ganzen Tag ordentlich ihre Hausaufgaben machen, die sich die ganze Zeit melden. Du merkst, dass du dich für andere Dinge interessierst. Du merkst, dass du ihre Musik nicht akzeptierst und du merkst, dass du mehr versuchst, über diesen Westen zu erfahren. Du merkst irgendwann, dass dich diese Mauer interessiert und du merkst, dass all das, was dir vermittelt wird, für dich nicht wichtig sein wird und kann. So. Und zu dem Zeitpunkt merkst du aber noch gar nicht, dass das gefährlich ist. So. Und dann irgendwann schwappen die ersten Sachen rüber, die erste Musik. Und dann gab es ja diese tolle Sendung Formel 1 im Westfernsehen.
Genau.
Die konnten wir in Berlin empfangen. Das ist, weiß gar nicht, ob man sich das heute noch vorstellen kann. Du dürftest dann 40 Minuten an einem Samstagnachmittag Musikvideos empfangen. Da gab es noch kein MTV, es gab kein Internet, es gab sowas ja alles gar nicht. Und danach habe ich mich orientiert. Ich habe diese Künstler, ich habe die geliebt. Ich habe gesehen, wie die sich angezogen haben. Ich habe dann angefangen, meine gleiche Jeanshose zu zerschneiden, nur um so ein bisschen zu sein wie meine Idole.
Aber also ich dachte gerade wie Stefanie Tücking, wie unsere liebe Kollegin.
Die ist aber toll. Die war ja da auch so in sich. Natürlich. Wenn man das sich alles mal zurückholt. Es gibt eine ganz witzige Frage von dem Micha vom Riva Verlag, der dieses Buch begleitet hat.
Ja.
Der sagte, Mensch, Daniel, wir wollen schön Bildteilen reinmachen. Schick mal ein paar Fotos. Und da habe ich dann gesagt, ich sage, Micha, wie alt bist du denn? Und er sagte, wieso? Ich sage, wir reden von einer Zeit von vor 33 Jahren, da hatte noch keiner ein Handy. Es gab das Internet zwar schon, aber nicht so, wie du es heute kennst. So. Und es ist nicht so eine
Punkertruppe. Es gab den Intershop.
Ja, den Intershop gab es für ganz komische Dinge. Da gab es dann eben tolle Lux-Seife und Schokolade und da konnte aber auch nicht jeder rein. Sowieso nicht, wenn du gar keine Devisen hattest. Und wie sollte da eine Punkertruppe, die teilweise von Plätzen wie Alexanderplatz verwiesen wurde, die in einige Straßen gar nicht gehen dürfte, weil die nicht ins DDR-Bild gepasst haben, sich noch damit auseinandersetzen, dann irgendwie ein Fotoapparat zu besorgen, um sich dabei zu fotografieren, wie sie gegen ein Regime ankämpft, was sie einfach instinktiv ablehnen. Und dabei ging es gar nicht mal darum, jetzt so, wenn man sich Punks so heute anguckt, einfach da reinzugehen und zu sagen, ich protestiere hier, ich bin hier schmuddelig, sondern es hatte was Politisches, was das für uns eigentlich damals war, dieses Punk. Weil wenn man heute sagt, Punk, ja, was soll denn der Scheiß und die gehen mir auf den Keks. Ich glaube, das ist dasselbe, wie was heute Hip-Hop oder Rap macht mit seinen Texten. Wir waren einfach sehr politisch und haben das am Anfang gar nicht gemerkt. Ich glaube, dass wir, bis wir dann das erste Mal Repressalien bekommen haben, sogar dankbar dafür waren, dass dieses Problem Mauer da war. Weil dann hatten wir was, wo wir wirklich hart mit unserer kleinen Intelligenz, die wir bis dahin schon hatten, ankämpfen konnten. Auf eine ganz besondere Art und Weise.
Also wobei ihr vor allem ja für etwas gestanden habt. Ne? Ihr wart ja gar nicht unbedingt in erster Linie gegen etwas.
Nee, das ist halt, wir haben, also wenn du das Gefühl nimmst, dass wir gemerkt haben, dass wir in dieses System nicht reinpassen wollen. So, dann sind wir rausgegangen und jeder von uns hatte auf seine eigene Art und Weise etwas Spezielles. Ich bin ja mit vielen Künstlerkindern groß geworden. Der Matze damals, das ist einfach, der war der Sohn von einem Geiger, der Berliner Philharmoniker, der teilweise auch nach West-Berlin reisen konnte. Fabian Bofinger, das ist einer meiner besten Freunde gewesen damals, ist Manfred Bofinger, wird vielleicht einigen noch ein Begriff sein, das ist ein Kinderbuchautor aus der DDR gewesen, der auch reisen konnte. So. Und wir haben dann einfach diese schönen Dinge genommen und auch diese Dinge, die wir vermittelt bekommen haben von unseren Eltern oder die Eltern unserer Freunde und haben gemerkt, dass wir wie soll ich das beschreiben, wie eine Gruppe von Sonderlingen auf einer Insel leben. So. Und das wollten wir beibehalten. Wir haben uns nicht davon eindrücken lassen von irgendwelchen Zwängen, sondern wir haben einfach das außen vor gelassen, haben gesagt, okay, wenn ihr uns nicht wollt, wenn ihr uns nicht akzeptiert, wir müssen nicht auf euren Alexanderplatz gehen. Wir leben das, was wir sind, mit dem, was wir gelernt haben von unserem Gegenüber für uns selbst. So. Aber das wurde nicht geduldet. Du dürftest nicht ein Sonderling in einem System sein, was von vornherein vorbestimmt, wer, wie, wo, was du wann sein wirst oder sein soll. sollst.
Was waren denn das für Repressalien, die dann als erstes kamen?
Du hast, am Anfang waren es natürlich die Sachen in der Schule. Du hast so ein paar komische Kommentare. Also ich gebe mal einen wieder, der, wenn du zum Beispiel aus Verlegenheit irgendwann mal im Staatsbürgerkundeunterricht, wo dir praktisch diese Wertigkeiten der DDR vermittelt wurden, einfach mal anmeldest, sowas wie, ich sage, Mensch, warum, wenn das ein antiimperialistischer Schutzfall ist, also sowas wurde es ja bezeichnet, dann verstehe ich nicht, warum die Stacheldrahtecken in unsere Richtung zeigen, wenn sie doch den Feind abwehren sollen. Ja. So, und mit solchen Bemerkungen hattest du dann regelmäßig Besuche beim Direktor in der Schule und du hast dann auch irgendwann gemerkt, dass deine Mutter in die Schule muss, weil die Aussprachen haben muss, weil das war dann schon im Ansatz als ein 14, 15er eine politische Orientierung. Und diese kleinen Repressalien, die du am Anfang noch eigentlich cool fandest, weil du sagst, ey, wenn ich Ärger mit dem Direktor habe, dann bin ich hier wirklich der King. Weißt du, so kennt man ja Klickenwirtschaft und da ist das ja dann bis an eine gewisse Weise cool. Die steigern sich dann hoch. Du merkst das dann irgendwann, wenn du in die Lehre kommst, in den Betrieben, da gibt es ja dann so Betriebsräte, Betriebsleiter und die haben dann auch einen ganz anderen Fokus auf dich. Du bekommst bestimmte Berufe, die du gerne gemacht hättest. Ich hatte gar keine Lehrstelle bekommen. So, ich habe in der Facharbeiterprüfung, sollte ja Ofensetzer lernen, da musst du so eine 40 Seiten Facharbeiterprüfung schreiben, ein Modell bauen und dann kommst du rein mit deinen Punkern, dann sitzt da eine Kommission aus Lehrern, alle mit einem SED-Abzeichen am Sakko und die nehmen sich dann eine 40-Seiten-Hausaufgabe, blättern die so in 3 Sekunden durch und sagen, das war wohl nichts, durchgefallen, noch einmal bitte. Mhm. So, weißt du, dann merkst du dann, du stehst da, ich sage, sie haben sich's doch nicht mal angeguckt. Ja. Das brauche ich nicht, ich weiß, dass sie nicht bestanden haben. Weißt du? Und dann wird das immer mehr und du machst dann auch immer mehr zu, weil du bist ja in dem Alter noch nicht so weit, dass du da Strategien entwickeln kannst, wie du auf eine gewisse intelligente Art und Weise dagegen arbeiten kannst. Und dieses Dagegentrotzen, das wird dann gefährlich. So, wir sind dann eben raus, dann gab es die ersten Verhaftungen im Freundeskreis, dann sind Leute verschwunden, wo du gar nicht wusst, wo sind die jetzt? Und dann hieß es eben bloß, weil wir keine Informationen fassen, ja, der ist da im Knast und da wissen wir es gar nicht. Und dann kam das erste groß schlimme Ereignis für mich, als wir 1987 am Brandenburger Tor Pfingsten bei diesen Pfingstunruhen dabei waren und das zählt ja unter der Hand dann auch als gefühlt der Anfang der großen bürgerlichen Revolution. Mhm. Und wenn man sich vorstellt, also ich erkläre das kurz, da war David Bowie, war das große Idol, das spielte am Reichstag Pfingst 1987 ein Konzert, noch mit vielen 80er, anderen Stars der 80er Jahre und der war 2 Tage vor diesem Konzert in Ostberlin, um sich das mal anzugucken und hat etwas bekommen, womit er selber nicht gerechnet hat, viele Fans seiner Musik in der DDR. Und er dachte, das gibt's hier gar nicht in einem kommunistischen Regime. Mhm. Und der hat dann im Prinzip, er hat Teile der PE drehen lassen, weiß man bis heute nicht wirklich. Auf jeden Fall war die Musik so laut, dass man die auf der Ostberliner Seite hören konnte. Und es sind 10.000 Menschen zu diesem Brandenburger Tor gegangen. Und wir waren da auch. Und die haben einfach versucht, friedlich und in Ruhe diese Musik zu hören. Die wollten eintauchen in eine Welt, die für sie verschlossen bleiben sollte, die verboten für sie war. Und irgendwann grüßte David Bowie von dieser Bühne runter die Fans in Ostberlin und beim Song Heroes sang er dann Passagen auf Deutsch. Aha. Und das ging so tief, da kriege ich jetzt auch gerade eine Gänsehaut.
Ich auch, witzigerweise.
Ja, das ist Wahnsinn. So, und dann passierte etwas, dass die Menschen natürlich ja mitgesungen, die wollten feiern und dann kam das erste Mal leise der Ruf, die Mauer muss weg. Die Leute wollten Musik. Es ging nicht darum, ein Land zu verlassen oder ein Land zu diskreditieren. Die wollten Musik. Und deswegen haben sie gesagt, die Mauer muss weg, weil sie einfach zu diesem Konzert wollen. Im übertragenen Sinne war nicht dieser Mauer muss wegruf damit gemeint, dass die Mauer da weg sollte, sondern die wollten zu diesem Konzert. Und dann passierte etwas, was meine ganze Welt im Prinzip zerstört hat und wo mir das erste Mal bewusst wurde, dass mein Leben in diesem Staat ins Desaster führen wird. Aus den Seitenstraßen strömten Polizisten und Zivilbeamte, das sind Stasi-Leute dann auch gewesen, in die Menge rein und in 4er-5er-Gruppen prügelten die mit Knüppeln auf die Leute ein und zogen die aus der Menge. Alle Leute, die da mitgesungen haben und die dann gefühlt gegen den Staat für David Bowie zelebrierten, wurden niedergemacht. So. Und die haben das am Anfang gar nicht mitgekriegt. Das waren immer so kleine Aktionen und irgendwann wurden an einigen Ecken ist richtig Panik ausgebrochen. Und dann haben wir das gesehen und mitbekommen, wie Männer sich vor ihre Freundinnen gestellt haben oder Frauen gestellt haben, die wurden niedergeknüppelt. Da platzten die Köpfe auf, es floss Blut. Die Frauen, die sich dann für ihre Männer stark gemacht haben, wurden an den Haaren aus der Menge gezogen. Also das war so stellt euch das richtig hart vor. Ich habe das da verglichen, so wirklich mit so Gestapo-Nazi-Methoden. So richtig schlimm. Und du stehst fassungslos mittendrin, weil bis dahin war eigentlich alles gar nicht so schlimm. Aber auf einmal bist du Punkerjunge. Deine ersten Freunde kriegen auch die Knüppel in die Seiten geschlagen. Und es werden immer mehr Polizisten und die ziehen die Leute da raus und du kannst gar nicht reagieren. Wir haben da gebrüllt, um uns geschrien. Wir hatten Panik, wir hatten Angst. Und wir haben nicht verstanden, dass das wirklich so schlimm ist. Weil wir haben das uns ja, man quatscht sich das ja auch schön.
Ja.
Hat das wieder kurz aufgehört, dann ging es weiter, die Leute sich beruhigt, dann fing es wieder an und irgendwann wurden da so viele Polizisten, dass feststand, wenn wir jetzt hier nicht abhauen, gehen wir alle ins Gefängnis. Das wurde dir klar, weil auf einmal all diese Geschichten von Menschen, die verschwunden sind, von Dingen, die du gehört hast, Leute, die ihre Meinung gesagt haben, die in den Knast gekommen sind für viele Jahre, die wurden auf einmal real. Mitten in diesen Schlagstöcken und mitten in diesen Tritten von der Staatssicherheit.
Ja.
Wir sind dann irgendwie ausgebrochen. Die letzten Leute, die nicht wegkamen, und waren wir auch mit drin. Und dann, das ist das Krasse, was da passiert ist. Die konnten nicht, wir wurden eingekesselt, so, und dann hast du vielleicht, ich kann nicht sagen, wie viele Menschen das war. Vielleicht waren es 500, vielleicht 800. Es waren auf jeden Fall noch sehr viele Menschen. Die kamen nicht mehr weg. Und wir standen da mittendrin und die Menschen haben dann etwas getan, was ich damals überhaupt nicht verstanden habe. Die hielten sich an den Händen, die hakten sich in die Arme ein, einige setzten sich. Klammern sich aneinander, setzten sich an die Erde und fingen an, die Internationale zu singen. Und ich habe dann damals, wir haben uns angeguckt, ich sage, was soll der Scheiß jetzt, das verhasste Ostlied, weißt du, das konnte keiner. Und erst viele Jahre später fiel mir an, dass das das Freiheitslied der einfachen Bürger, der einfachen Arbeiter ist. Und die haben in einer friedlichen Art und Weise dieses mörderische Regime mit seinen eigenen Waffen geschlagen. Sie haben einfach das gesungen, was sie in den Schulen uns lernen und haben das gegen sie eingesetzt. Und das ist beispiellos. Also bis heute ist ja diese ganze friedliche Revolution, die diese Mauer zu Fall gebracht hat, eine beispiellose. Und die fing für mich an diesem Tag an. Und von da an ging es dann nur noch bergab. Ich weiß nicht, was da noch alles kam.
Deine Mutter muss sich ja auch Sorgen gemacht haben, natürlich so über die ganze Zeit hin. Wie ist die denn umgegangen, sag ich mal, mit deinem professionalisierten Punker-Dasein irgendwann? Wie hat die das gesehen? Was hat sie gemacht? Was hat sie gedacht?
Meine Mama, die war immer so, die hat am Anfang ja nur den Kopf geschüttelt. In dieser Zeit kam ja auch mein erstes Tattoo, da gab es dann auch den Schlag in den Nacken, als ich 16 war. Sie hat, aber ich glaube, dass ich das Wunschkind auch bei uns in der Familie war. Sie hat das dann immer still hingenommen. Sie hat nie großartig gegengearbeitet. Sie hat am Anfang ihren Unmut betan, was sollen die denn denken? So, und sie hat dann versucht, das immer noch in einigen Situationen ein bisschen runter zu kämmen und sich dann irgendwie versucht, das selber schön zu reden. Aber sie hat gemerkt, sie kriegt es nicht unter. Nun muss man auch sagen, ich war schon ziemlich früh sehr selbstständig. Wenn meine Eltern hatten halt ihre Krise. Ich habe meinen kleinen Bruder verloren, musste mich um meine Schwester kümmern. Meine Mama, die hatte dementsprechend auch mit drei Kindern nachher alleine viel zu tun. Ich habe dann irgendwann gemerkt, mit 14, 15 Jahren, ich muss mich um mich selbst kümmern. Ich muss mich um mich selbst kümmern. Ich liebe meine Schwester. Ich muss mich um meine kleine Schwester kümmern. Und dann ist das, glaube ich, harte Schule, wie es vielleicht einige kennen oder wie es in anderen Ländern normal ist, dass man schon in frühester Jugend gefühlt irgendwie für sich selbst Verantwortung übernimmt.
Und das hieß was? Was hast du gemacht? Was war das, um sich selbst kümmern, damit man auch der Schwester helfen konnte?
Ja, das ist für mich war einfach, ich habe meine Wertigkeiten anders gelegt. Ich habe einfach gesagt, okay, ich will mein Punker da sein. Ich will, wenn ich die Augen zumache, wenn ich träume und wenn ich an etwas denke, mich nicht einsperren zu lassen. Ich denke, das hatte meine Mutter bis an eine gewisse Grenze auch. Das hatten viele Bürger in der DDR bis an eine gewisse Grenze auch. Ich glaube aber, dass viele dann auch irgendwann resigniert haben. Ich denke, dann, Alkohol war ja auch ein großes Thema in der DDR, auch wenn das heute, glaube ich, gar nicht aus dem Zentrum. Es war immer, du konntest immer billig Suff kaufen. Und ich glaube, das
was war
das
so, für ein Suff? Wodka oder?
Da gab es den, auch, was hatten die? Hatten den Goldi, das war immer ganz angesagt. Goldbrand war so ganz viel. Ich selber war Berliner Lufttrinker.
Okay.
So. Also das ist so. Und ich glaube, dass man das die Leute hat ganz bewusst machen lassen. Lass die ruhig saufen, dann halten sie die Klappe. So. Und ich glaube, dass man, wenn man dann so 10 Jahre oder 15 Jahre in so einem Regime lebt, von mir aus auch 20 Jahre, dass man sich damit abfindet. Man sucht sich dann eher die schöneren Sachen. Ich habe ja trotzdem einen Mann gefunden. Wir haben einen kleinen Zeltplatzurlaub an der Ostsee gemacht und ich habe zwei Kinder.
Ja.
Und die werden dann zum Mittelpunkt und damit verdrängt man dann diese schlimmen Dinge. Und das war ich aber nicht. Da war ich ganz anders als meine Eltern, da war ich ganz anders als meine Mutter und ich wusste, dass mein Weg in eine andere Richtung geht. Auch weil meine Mutter nie verstanden hat, mein Umgang mit meinen Freunden, die ja alle Künstlerkinder waren, dass ich immer auch danach gestrebt habe, etwas Besonderes sein zu wollen. Das ist bis heute in mir drin.
Aber Angst hast du nicht gehabt, dass du verhaftet wirst?
Ich hab die wirklich nicht gehabt. Ich wusste, es kann passieren. Aber ich glaube, dass man erst, wenn man einmal dann in einem Gefängnis gesessen hat, auch mit diesen Repressalien bei den Verhaftungen und wie schlimm das eben war, das ist ja nicht so Knast wie heute, wo ein Fernseher in der Ecke steht. Nee, da kriegst du richtig hart erklärt, wie Knast eigentlich zu sein hat. Und wenn du das einmal erlebt hast, danach ist die Angst da. Okay. Vorher ist sie nicht da, weil du weißt ja nicht, was das ist.
Ja.
So, und wenn du dann da drin warst, dann steht für dich fest, ich will hier nie wieder rein, egal, dann sollst du mich erschießen oder ich gehe über diese Mauer und wenn ich dabei sterbe, dann ist es auch so, weil das, was da passiert ist im Knast, war so schlimm, dass ich gesagt habe, mir ist es egal, ich muss hier weg.
In diesem Buch Freiheit unterm Ladentisch sprichst du auch von den Menschen natürlich, die für dich so wichtig waren, wie zum Beispiel auch deine Urgroßeltern. Ja. Vincent und Gertrud, die so eine stille Größe hatten. Was hast du vom Urgroßvater? Was hast du von dem gelernt? Womit hat er dich beeindruckt?
Mein Urgroßvater ist, das konnte ich am Anfang auch nicht so fühlen, ein ganz besonderer Mensch gewesen. Muss man sich jemanden vorstellen, ist er wirklich mein Uropa gewesen.
Eben.
Und das ist das war ein stattlicher Mann. Der war über 1,80 groß, einer von 5 Brüdern aus Schlesien nach Deutschland gekommen. Musste eben durch diese Kriege gehen, war dann eben typischer Nachkriegsmann, der aus der Gefangenschaft zurückkam. Also ein Mann, der viel, viel, viel erlebt hatte, viel schlimme Sachen gesehen hatte und die aber auch nicht wollte. Weißt du, auch wenn der da in seinen Dienst abtun musste, sagt er, der wollte das nicht. Er stand eben im Zwang, das zu tun, hat sich dann aber irgendwann damit abgefunden, hat dann im Prinzip zu meiner Urgroßoma seine Liebe gefunden. Das ist auch ein Paar, die waren 60 Jahre, über 60 Jahre verheiratet. Das muss man sich mal heute vorstellen, das geht ja gar nicht mehr. Was ich damals auch erst spät bemerkt habe, ist, er war die feste Konstante in unserer ganzen Familie. Meine Mutter, die dann alleine mit den Kindern waren, konnte jederzeit zu ihm hin. Die haben, egal ob das Schuhe selber gemacht waren, geschneidert waren oder mal ein bisschen Geld gegeben, um eine Waschmaschine zu kaufen, wenn die kaputt war und meine Mama kein Geld hatte für eine neue, der war immer irgendwie da.
Was hatte der gemacht? War der beruflich?
Der war eigentlich Schuster und ist dann natürlich Rentner gewesen und hatte aber trotzdem noch seine Schustermaschinen in so einer Kammer hinten in der Wohnung zu stehen und wenn irgendwas war, hat er nebenher noch für die ganze Nachbarschaft die Schuhe repariert. So. Und von seiner kleinen Rente, der hat sich, du hast das gesehen, er hatte immer dieselbe Hose an, denselben Pulli, der hat sich nicht viel gegönnt. Wichtig waren ihm seine Zigarren und was für mich aber besonders war, egal was du hattest, wenn irgendetwas war, du konntest zu ihm hingehen. So. Und er hat sich ganz ruhig mit dir hingesetzt und hat sich das angehört. Und dann hat er dir einen Ratschlag gegeben.
Und
mein Vater, der konnte das eigentlich nie. Also so viel, wie ich mich noch erinnern konnte an das. Und das hat ihn zu etwas ganz Besonderem in meinem Leben gemacht. Eine auch viel spät gemerkt, eine wichtige Konstante, die dafür gesorgt hat, dass ich Wertigkeiten bekommen habe, an die ich bis heute glaube.
Und nicht nur Wertigkeiten, sondern auch die Bravo.
Die Bravo, das war, ja, da hast du es auch, weil das muss man auch kurz erklären.
Also der hat wirklich eine Bravo aus dem Westen, wo er rüber durfte dann als Rentner?
Ja, die dürften 4-mal im Jahr rüber, nie im Pärchen, weil das wurde auch instrumentalisiert. Wenn der seine Frau mitnehmen konnte, bleibt er vielleicht im Westen und das war nicht geduldet. Und er selber ist dann rüber und hat dann seine Brüder teilweise besucht, es waren nur noch 2 in West-Berlin da. Und er ist dann immer rüber und hatte uns Dinge mitgebracht und dieses Bravo-Schmuggeln war für mich was ganz Großes, weil wie gesagt, Zeitschriften waren verboten, wenn man ihm damit an der Grenze erwischte, wurden sie ihm abgenommen und vielleicht bekommt er Besuchsverbot und dürfte gar nicht mehr rüber. Er hat das dann aber für mich geschmuggelt und das war für mich dann im Prinzip so neben diesem Formel-1-Gucken etwas ganz Besonderes, in diesen Zeitschriften ein Poster zu haben, was ich in meinem Zimmer an die Wand hängen kann. Das war damals Nena, ganz groß, auch wenn das mit Punk gar nichts zu tun hat, aber das war so, ich kann mich erinnern, mein erstes Poster, das war mein heiliger Gral. So, das ist so, wenn du sagst, okay, du weißt du, diese Magie, die man heute gar nicht kennt, du hast kein Internet und du schlägst eine Zeitschrift auf, die dir verboten ist und dann siehst du ein Poster von die Cure, von der Band, die du heimlich im Westradio hörst und kannst es rausnehmen. Das ist, als wenn du die Band selber anfassen kannst, so musst du dir das vorstellen. Und das hat er halt getan.
Und sag mal, wie gefährlich war das, dass der das rüber geschmuggelt hat?
Also Schmuggel, die haben da keine Unterschiede gemacht. Ich glaube, dass das dasselbe war, egal was du geschmuggelt hast. Wenn es Dinge waren, die auf dem Index standen für diese DDR-Zöllner, dann wurdest du danach bestraft.
Und er hatte so eine Aktentasche einfach so. Ist dann so selbstverständlich über die Aktentasche.
Nee, der hat in seiner Aktentasche natürlich die Dinge gehabt, die er dürfte, bisschen Schokolade, ein bisschen Kaffee so und aber dann hat er sich wirklich um den Bauch diese Bravo gebunden. Das hat er sich echt, da hat er so einen Riemen, hat er sich das reingesteckt. Hauptsache, er kriegt das irgendwie mit rüber und war dann noch stolz, wenn er das für mich rüberschmuggeln konnte. Wie gesagt, das eine ist, dass er das Geld, was wirklich abgezählt war, man muss sich vorstellen, dass er hat ja kein Westgeld. Ich weiß nicht, was seine Brüder damals da drüben ihm gegeben haben und gemacht haben, aber er ist rüber von seinen wenig Geld, was er hatte, weil wenn du mal vergleichst, ich glaube, ein normaler Arbeiter in der DDR, der hat so irgendwas zwischen 800 und 1000 Mark verdient, die auf der Westseite durch 5 oder 6 geteilt würden. Das wären noch 200 D-Mark gewesen. So. Und jetzt, wenn du davon Miete zahlst und wenn du davon Essen kaufst oder Geschenke für 3 Kinder und noch die eigene Tochter und noch deine Frau irgendwas, weil die wollte dann immer auch so ein Rätselheft haben, weil die das geliebt hat, so Rätsel, dann wird das Geld eng. Und wenn du dann darüber gehst und hast dann da 30 Mark und dann steht da auf deinem Zettel 2x Kaffee, 4x Schokolade, ein Rätselheft, eine Bravo und sonst, dann ist das Geld schnell weg. Und das, das ging immer gegen ihn selbst. Ich kann mich nicht erinnern, wann mein Uropa sich irgendwann selber mal was aus West-Berlin mitgebracht hat.
Nicht mal Zigarren.
Nicht mal die Zigarren.
Da aber die waren in der DDR vielleicht auch gut.
Die waren, ja. Aus ich Kuba. Auch, wir hatten ja gute Partner, was Zigarren angeht. Und das waren die Kubaner. Aber ich glaube, er hat da immer so eine Sorte, ich weiß gar nicht, ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Das hat gestunken wie die Sau, das Zeug. Aber die hat er geliebt. Ich glaube, da konnte es nicht hart genug sein.
Der Tag des Mauerfalls, ein Tag, den du jahrelang herbeigesehnt hattest, aber das war auch plötzlich nicht real dann an dem Tag. Ne?
Das war absolut unreal. Ich bin ja 4 Tage vorher erst aus dem Knast gekommen. Eine schlimme Zeit, auch im Buch beschrieben, die ich da hatte. Und dann bist du draußen, bist erstmal betrunken. Du bist klar, du triffst dann den einen Freund wieder. Viele von deinen Freunden sind gar nicht mehr da. Und du kommst in diese Unruhen rein, die ja kurz vorm Mauerfall in Ostberlin stattgefunden hat. Und da ich aber keine Zeitung, kein Radio, kein Fernsehen, nichts in diesem Gefängnis hatte, kommst du da raus und weißt gar nicht, was los ist. So, weißt du? Und dir ist das alles sehr suspekt und unheimlich. Und in dieser unheimlichen Welt musst du dich erstmal selber wiederentdecken. Ich habe kaum Essen vertragen. Ich habe im Gefängnis 11 Kilo abgenommen in 9 Monaten. Mir sind meine Haare ausgefallen. Das war viel Vitaminmangel, schlechtes Essen da. Ich sah aus wie eine runtergehungerte, keine Ahnung was, Figur. Und dann, nachdem du dich dann versuchst, erstmal über deine Paranoia abzulegen, dass du denkst, und in diesem Zyklus hast du diese Unruhen und irgendwann kommt die Nacht des Mauerfalls. Wir waren an dem Abend auch ziemlich betrunken. Ich und der einzige Freund, den ich wiedergefunden habe. Und dann höre ich das im Radio bei mir in der Wohnung. Das kann das gar nicht sein. Und ich bin dann ausgeflippt.
Hörspiel. Denkst du, genau, ist ein Hörspiel?
Ist wirklich ein Hörspiel. Ich dachte, kann doch gar nicht sein. Und dann hörst du das immer wieder. Ich habe den wach gemacht. Ich sage, das kann doch nicht sein. Und da haben wir gesagt, okay, wir gehen jetzt raus. Es war Himmel und Menschen auf der Welle. Wir sind dann rüber. Friedrichstraße oben, das ist der ehemalige Grenzübergang Invalidenstraße gewesen. Da ist heute Hauptbahnhof in Berlin. Da ist alles kunterbunt und toll gebaut. Und damals war da Industriegebiet. So. Und was dann passiert ist im Menschengemenge, wir hatten ja Fluchtpläne, nachdem wir dann diese 4 Tage da getrunken haben. Wir wussten, wir bleiben nicht im Osten. Und dann rennt der Moscher los, der guckt mich an und der hat eine Republikflucht gemacht, obwohl die Mauer rum war. Und ich bin hinter ihm hinterher, weil ich wusste nicht, ist das alles fake? Diese Menschenmassen, wir haben ja nicht gesehen, was vorne am Schlagbaum ist. Steht da noch ein Polizist, schießt der auf den, weil für den stand fest, ich mach das jetzt. So. Okay. Und da stand nicht fest, ob ist das unten die Mauer oder ist das Quatsch, was der jetzt macht. Und ich bin hinterher, ich hatte Schweineangst um meinen Moscher. So. Und weil das war auch der einzige, den ich wiedergefunden hatte. Und wir kamen dann erst zum Stehen auf der Westberliner Seite, wo dann lauter Grenzpolizisten aus West-Berlin waren. Und dann gucken wir uns beide an, wir haben es geschafft.
Wahnsinn. Es war echt.
Da sind wir wirklich, es war Wahnsinn. Es war schmutzig an der Ecke, da gab es nicht viel, obwohl es gab eine Tankstelle.
Es gab Freiheit.
Es gab Freiheit. Die hat sich zwar komisch angefühlt in dem Augenblick, es gab Freiheit. Und es gab eine Tankstelle. Und wenn ich den Pächter dieser Tankstelle wieder treffen könnte, es waren hunderte von Menschen auf der Tankstelle. Und es war ein Verkäufer in dieser Tankstelle, der jedem alles schenkte. Also der hat kein Geld von irgendeinem genommen und die ganzen Ostler hatten nur diese eine bunte Tankstelle da oben und wenn der mich hier irgendwo hört, melde dich bei mir, ich lade dich mal auch eine Woche in Mallorca ein oder sowas, keine Ahnung. Wahnsinn. Am Ende war es so, am nächsten Morgen nach dem Mauerfall saßen wir auf einem Bordstein angetrunken und wir wussten nicht, was können wir mit unserer Freiheit anfangen oder mein Gott, haben wir uns jemals damit auseinandergesetzt, was diese Freiheit für uns bedeutet? Und das war ein ganz entscheidender Augenblick. Vielleicht das nächste Buch nach dem jetzigen. Weil was machst du mit der Freiheit, wenn du sie gar nicht planen konntest oder sie gar nicht real wirklich ist?
Was für ein Leben bisher. Ja. Freiheit unterm Ladentisch, da erzählst du all diese Geschichten und vor allem auch dein Leben als Punk dort in der DDR. Daniel Krause, Grüße nach Berlin.
Ja, Dankeschön. Tschüss.